Hallo liebe Muni, es freut mich total, dass du dir jetzt noch Zeit genommen hast, nach dem Satzsagen ein Interview für jetzt TV zu geben.
Ja, sehr gerne, freut mich auch.
Du bist ja jetzt schon seit ein paar Tagen hier und gibst Satzsagen. Was genau bedeutet Satzsagen und was passiert im Satzsagen?
Vieles passiert im Satzsagen. Schwer zu sagen, weil das, was passieren kann, so unglaublich vielfältig ist. Satsang selbst bedeutet, sich der Wahrheit zu öffnen, sie verwirklicht zu haben oder mit jemandem zu sein, der sie verwirklicht hat. Und Sang, das Sang von Satsang heißt, dass man in einer Gemeinschaft ist, die sich dem Satsang widmet oder eben in Gesellschaft von einem Weisen, der möglichst verwirklicht sein sollte. Und die Wirkung davon ist natürlich im besten Falle oder auch im schlimmsten Falle, je nachdem aus welcher Perspektive man sieht, die Verwirklichung von dir selbst, also dass du dich erkennst. Im schlimmsten Falle die Konfrontation mit deinem Leben als irgendwo nicht stimmig, sodass du dann ja, Abschied nehmen müsstest, eigentlich von dem, was du vorher gelebt hast, aber vielleicht Angst davor hast, das zu tun. Wenn Verwirklichung nicht passiert und das andere nicht, dazwischen alles möglich. Das heißt, du kannst sehen, wo du deine Wahrheit lebst oder eben nicht. Und allein das zu sehen, allein da die Wahrheit als Spiegel zu haben für dich selbst, ist total wertvoll. Weil das, was du siehst als Qualität, ist dann für dich ein Maßstab fürs Leben. Und das, was du siehst als Defizit, hast du vielleicht vorher nicht gesehen und kannst dann schauen, was es für dich bedeutet, wenn du das lebst.
Du hast gerade den Begriff Wahrheit verwendet. Was ist das für dich? Geht es im Satzang um die Wahrheit?
Im Satsang geht es um die Wahrheit, denn Sat heißt Wahrheit und Sang ist aus dem Begriff Sangha oder gehört dazu. Satsangha ist das, woraus ich das Wort zusammensetze, also in Gesellschaft oder in Gemeinschaft mit der Wahrheit zu sein. Und Wahrheit ist das, was per Definition immer schon ist oder nie nicht sein kann. Also das ist die einzige Konstante, die ist und die ist identisch mit unserer Natur. Und das ist auch das Einzige, worauf Verlass ist, weil das andere flüchtig ist und deswegen ist die Wahrheit so wichtig, weil sie uns das Flüchtige spiegelt und auch, ob das Flüchtige, also das, was kommt uns und geht, uns dient oder nicht dient.
Inwiefern unterscheidet dann die Wahrheit zum Beispiel Glaube oder Wissenschaft? Also ist diese Satsang, das ist ja ein Teil von einem spirituellen Weg oder Spiritualität, ist das etwas anderes dann als Glaube oder Wissenschaft?
Also ist was anderes als Glaube, weil das voraussetzt, dass man etwas glaubt und dann muss man schauen, ob es wahr ist. Dann ist es aber nicht mehr Glaube, wenn es wahr ist, dann ist es Gewissheit. Und Wissenschaft will natürlich sehen, was ist oder wie die Dinge funktionieren. Aber sie ist nicht primär an der Wahrheit interessiert, die sich nicht verändert. Und Wahrheit ist nicht veränderlich. Von daher nutzt zu der Wissenschaft nicht viel, aber ohne die Wahrheit gibt es auch die Wissenschaft nicht.
Aber in der Wissenschaft geht es auch darum, zu erforschen oder die Dinge halt zu verstehen.
Das ist wahr. Aber das ist immer eine Frage des Zwecks, den man damit verbindet. Und im Satsang geht es auch um Erforschung. Aber daran zu erforschen, was es war und was es nicht war. Primär, was es war und darin spiegelt sich dann das, was nicht wahr ist. Und dann zu unterscheiden, was ist wahr und was ist nicht wahr und danach zu leben, was wahr ist für dich. Von daher sind natürlich Menschen, die in Satsang gehen, am besten auch Forschende. Das ist wahr.
Also sogenannte spirituelle Forscher dann? Spirituelle Wissenschaftler?
Wissenschaftler eher nicht, also den Begriff mag ich nicht so sehr oder in Verbindung damit, weil Wissenschaft ja wirklich ausdrückt, dass man Wissen schaffen will und in der Spiritualität geht es darum, dass man das Wissen in die Tat umsetzt, wenn es spirituelles Wissen ist, beziehungsweise sich von Wissen löst, weil das nicht das ist, was dich dahin führt, dich zu erkennen.
Hat das normale Wissen was mit Komplexität zu tun und Spiritualität nicht, oder?
Nicht unbedingt, aber es hängt davon zusammen, hängt davon ab, wie sehr man selber komplex ist. Die Spiritualität ist eigentlich ganz einfach. Erkenne, wer du bist oder sei, was du bist, ist eigentlich die Maxime. Und alles andere führt davon weg. Und in der Wissenschaft, gut, geht es manchmal um ganz einfache Erkenntnisse, häufig aber auch um ganz komplexe, die kein normaler Mensch mehr versteht. Mhm. Das ist das ganze Spektrum ja da. In der Spiritualität ist das ganze Spektrum auch da. Also wenn man das mit Wissenschaft verwechselt, weil man meint, es gäbe da etwas zu wissen, anstatt sich zu erkennen, beziehungsweise das zu sein, ja, dann kann man sich darin verlieren und häuft Wissen an. Es gibt viele Menschen, die das machen und die dann darin übersehen, dass es eigentlich darum geht, das in die Praxis umzusetzen, also das zu verwirklichen. Verwirklichen heißt, dass man sich als das erkennt, was wirklich ist. Da sind wir wieder bei der Wahrheit. Wahrheit ist das Einzige, was wirklich ist.
Auf deiner Webseite, ich hoffe, ich zitiere jetzt richtig, steht: Nichts ist einfacher als die Wahrheit. Was könnte einfacher sein als deine Natur?
Das ist deine wahre Natur.
Und deine wahre Natur, also sei, was du bist.
Genau.
Heißt das, wir sind, also unser Wesen oder unser tiefstes Wesen ist eigentlich ganz einfach gestrickt, oder?
Ist ganz einfach gestrickt. Und das ist das Geheimnis. Also es ist noch nicht mal gestrickt. Sonst wäre es wieder kompliziert. Weil stricken, kannst du stricken?
Leider nein.
Nein, ich konnte es mal. Ich will es wieder können. Ich habe mir sogar schon mal einen Pullover gestrickt. Oh. Das war kompliziert, aber gut, mit der Zeit ist auch dann das einfach. Nein, die Menschen gewöhnen sich auch an das Schwierige und denken, es ist das Einfachste. Und das ist das Verrückte. Also das Einfachste ist für viele Menschen plötzlich schwierig. Das Einfache ist so einfach, dass, wenn man auf der Ebene des Verstandes ist, nicht sehen kann, wie einfach das ist. Und das ist das Geheimnis von unserer Natur, dass es so offen da liegt und so einfach ist, dass man es nicht glauben kann. Das haben wir heute auch gehört im Satsang. Das kann, so einfach kann es ja eigentlich nicht sein. Mhm. Aber das ist es. Das ist es. Also heißt es, von der Komplexität von Wissen und Ideen, die man hat, zu der Einfachheit überzugehen. Und wie ja auch der Spruch sagt, sei, was du bist, heißt, es geht um das Sein. Und das zu sein, was man ist. Wo ist da noch ein Unterschied? Das, was man ist, zu sein. Was muss man dafür tun, um das zu sein? Also dafür muss und kann man nichts tun. Ja, jedes Tun wäre einen davon weg.
Und ist das das, was letztlich dann Leid verursacht, dass wir diese Einfachheit durch unseren komplexen Verstand nicht begreifen, es geht ja nicht um Begreifen, aber dass das für uns so das, oder was ist das, was dann uns so leiden lässt im Leben?
Ja, dass wir das nicht im Blick haben und dass wir uns als jemanden sehen, der wir nicht wirklich sind, dass wir glauben, wir sind die Form und begrenzt darauf. Und dass wir dann aber auch aufgrund dessen, dass wir denken, dass wir die Form sind, in Erwägung ziehen müssen, dass wir irgendwann mal nicht mehr die Form sind, weil jegliche Form ja vergänglich ist. Das heißt, wir haben eine falsche Wahrnehmung von dem, was wirklich ist, und sehen gar nicht mehr, was wirklich ist. Wir sehen nur noch das, was nicht wirklich ist. Und das verursacht Leid. Das heißt, du lebst nicht deine Natur. Und andersrum gesagt, wenn du deine Natur lebst, was die Einfachheit selbst ist, einfach nur man selbst zu sein und nicht was anderes zu leben, was man nicht ist, dann ist man zufrieden, ist man glücklich. Und, oder man könnte sagen, dann ist es stimmig, so wie Leben ist.
Was verdeckt denn die Natur?
Die Prägungen, die in uns wirken und uns etwas leben lassen, was versucht immer sich zu vervollständigen, in dem Gedanken, ich bin diese Form, und tatsächlich bin ich es ja nicht, versuche ich das Beste aus der Form zu machen, und das Defizit, was sich daraus ergibt, dass wir glauben, dass wir die Form sind, also Minderwert und Angst, versuchen wir dann zu kompensieren. Also wir versuchen aus Minderwert und Mehrwert zu machen, weil es nicht aushaltbar ist, dass man sich nicht kennt. Und Angst führt dann dazu, dass wir meinen, wir müssten das Leben ständig kontrollieren. Und beides können wir tatsächlich nicht. Also wir können nicht einen Mehrwert herstellen. Wir können auch nicht die Angst überwinden, indem wir kontrollieren. Aber sie lösen sich auf in der Erkenntnis von uns selbst. Also wenn dann diese Einfachheit wieder im Blick ist und verwirklicht ist, dann ist kein Minderwert und ist auch keine Angst. Und ansonsten sind wir ständig damit beschäftigt, uns dem zu widmen und das zu kompensieren, und dadurch leiden wir. Das ist das, was uns leiden lässt.
Es ist auch spürbar, diese Kompensation. Also wie kann ich für mich selber feststellen, dass ich gerade was kompensiere? Offenbar kompensiere ich ja jetzt irgendwas, sonst wäre ich ja jetzt...
Vielleicht jetzt gerade mal nicht. Ja, das merkst du im Grunde genommen daran, dass du das hinterfragst, was sich durch dich ausdrückt. Und wenn du offen bist, wahrzunehmen, was in deinem System vor sich geht, dass du vielleicht spürst, dass es sich zusammenzieht oder verengt, also nicht weit ist oder du nicht gelassen sein kannst, daran kannst du sehen, dass du kompensierst. Aber manchmal ist es so verdeckt und eine so starke Gewohnheit, dass da ein Vorhang einfach davor ist, wahrzunehmen, was passiert, weil wir das von uns fernhalten wollen, weil es sich sonst immer wieder als dramatisch erweist oder zeigt und wir es nicht aushalten können. Das heißt, es kann sein, dass wir gar nicht spüren, was mit uns ist. Mhm. Es gibt Menschen, die sagen, ich spüre gar nicht, und es gibt keinen Menschen, der nicht was spürt. Aber es kann sein, dass du die Tür so zumachen musst, wegen Erfahrungen, die du früher gemacht hast, dass du dich nicht mehr spürst und dann auch nicht mehr weißt, was stimmig ist für dich. Ich frage mich immer, wo holt ihr die Fragen immer her? Erstaunlich.
Tja, die habe ich mir vorher überlegt.
Sicher?
Teils, ja. Teils.
Okay.
Ja.
Okay.
Eine grobe Struktur.
Ja, braucht man denn.
Braucht man, ja.
Ja, ja. Und dann kann man gucken, was sich sonst ergibt. Ja. Was wirklich ist. Dann kann man sich der Einfachheit widmen. Die würde dann so aussehen, dass wir nur noch hier sitzen, ja. Möglicherweise. Aber muss nicht.
Dann ist es halt kein Interview mehr.
Es ist kein Interview mehr. Naja, ich weiß es nicht, weil. Auch hier zu sitzen und einfach nur zu sitzen, also wenn jemand zu mir nach vorne kommt oder wir hier sitzen, darin ist immer auch irgendwo eine Frage. Sonst würde man nicht nach vorne kommen, wir würden auch nicht hier sitzen. Also es ist immer eine Frage da und es gibt immer auch Antworten, aber nicht auf der Ebene, wo wir das bewusst wahrnehmen, was die Antwort ist und auch die Frage davor.
Auf welcher Ebene wird denn dann am stärksten kommuniziert? Also jetzt sowohl jetzt bei dem Gespräch als auch im Satzsang. Ist es die verbale Ebene oder sind es andere Ebenen, die uns, wie du gerade eben gesagt hast, gar nicht bewusst sind?
Na, es sind immer die Energieebenen, die wirken. Wir glauben, dass wir die erste Reaktion auf jemand anderen haben in Form von Denken oder Einstellungen, die wir haben. Aber die Einstellungen, die kommen durch die Empfindung, die Energie in uns auslöst. Das heißt, es begegnen sich zwei Energiesysteme und aufgrund denen entsteht dann eine Begegnung in einer ganz bestimmten Weise. Entweder ist die still oder aufgeregt oder intensiv oder nicht intensiv oder eine Form von Abwehr oder spontane Öffnung oder Liebe, all das taucht dann auf, aber was kommt durch die Energie? Die ist das, was am stärksten wirkt. Und im Satsang ist es die Energie, die reduziert ist. Also da sind wir wieder bei der Einfachheit, reduziert von der Aufregung, also die Stille selbst. Das, was so still ist wie möglich, ist das, was im Satsang den meisten Effekt hat, die meiste Wirkung. Das ist die tiefste Kommunikation, die es gibt zwischen Menschen.
Am Anfang vom Satsang wird ja so bei dir einige Zeit geschwiegen auch. Hat es damit was zu tun?
Es hat damit was zu tun, dass das immer eine Öffnung bedeutet für die Menschen, die da sind, die vielleicht im Alltag noch ein Teil verankert sind oder nicht wirklich von jetzt auf gleich sich der Qualität von Präsenz öffnen können in sich selbst. Und das ist dann der Raum, wo man einfach ohne dass Worte fallen, sich selbst einfach mal spüren, sich wahrnehmen kann, ankommen kann, sein kann. Und oder wenn man das schon kennt, sich an den Frieden anbinden, will ich nicht sagen, aber sich damit wieder, sich dem wieder öffnen, den man schon kennt. Und natürlich findet da auch eine Kommunikation statt. Also es findet die Kommunikation statt von auch Wissen, also von dem Wissen der Einfachheit. Das findet da statt. Und eine Öffnung in möglicherweise Vertrauen, aufgehoben sein. So, wir haben das ja heute auch gehört hier in dem Raum, da ist, fühlt man sich aufgehoben und da ist vertraut. Wenn das möglich ist, ist natürlich leichter, sich dann auch zu öffnen, auch für Ebenen, an die man sich sonst nicht so gerne dran wagt.
Kann das aber nicht auch bedrohlich sein? Also wenn man jetzt noch nie beim Satsang war und dann kommt man rein und es ist einfach still und man weiß nicht, was soll ich jetzt machen? Keine Ansage, keine Vorgabe.
Also
ist Stille automatisch, also die äußere Stille automatisch immer eine Hilfe, um da zu sein? Oder ist es speziell beim Satsang so?
Naja, wenn ich in Satsang gehe, dann kann ich das nur, wenn da etwas in mir geöffnet ist für die Qualität von Stille. Selbst wenn ich das nicht weiß und selbst wenn ich im Satsang sitze und denke, hier ist es still, was machen die hier eigentlich? Ja, neulich habe ich gehört, wir waren jetzt ja gerade zu Besuch bei unserer neuen Familie in Erding. Und da habe ich gehört von der Ishtadeva, die hat erzählt von einem kleinen Jungen. Warst du es oder war das, hast du das erzählt oder war das die? Gesagt, die haben dann während unseres Aufenthalts da Kindertag gehabt. Mhm. Und Kindertag heißt, da sind die Enkel da und die müssen kümmern sich um die. Und ja, dann habe ich gehört, dass, weil die Rede davon war, dass wir das Satsang machen, dass der Kleine gesagt hat, ihr macht ja das Satsang. Und dann hat jemand ihn gefragt, ja, was ist denn Satsang? Mhm. Und da hat der Kleine gesagt, ja, da sitzt einer, der redet und die anderen hören zu. Ja, so. Ja. Ja, also es kann durchaus sein, dass man da sich im Satsang wiederfindet und die Stille bedrohlich ist, weil die meisten Menschen sind es einfach gewöhnt, ständig in Aktion zu sein und haben das Gefühl, wenn sie nicht in Aktion sind, dann sind sie bedroht. Da sind sie vom Tode bedroht sogar, weil sie sich so mit der Form und den Ausdruck von ihr als persönliche Struktur so identifiziert haben, dass sie, wenn der nicht ist, und der Ausdruck ist meistens, sich irgendwo hin zu orientieren, irgendwas zu wollen, einer Begierde zu folgen, und wenn da nichts passiert, hat man das Gefühl, man stirbt. Das kann ein Schock sein. Also man kann möglicherweise da verunsichert sein und sich unwohl fühlen. Und dann ist natürlich gut nachzufragen. Mhm. Macht nicht jeder. Mhm. Macht nicht jeder. Aber der Anteil der Menschen, die das gar nicht verstehen, ist sehr gering, weil die Stille an sich ist unsere Natur. Und von daher braucht es eine Weile. Wenn kein Widerstand dagegen ist, dann arbeitet die sich durch dieses System durch. Manchmal braucht es noch einen zweiten Satz an. Dann kann man sich wirklich öffnen. Und dann ist es meist so, dass dann die Qualität von Frieden auch schon ihr Werk tut und man sich dann daran fallen lassen kann.
Ja, das war bei mir ja ähnlich. Also das erste Mal, ich gesehen habe in der Schweiz, da wurde ja kaum irgendwas gesagt. Hatte ich auch so einen speziellen Satz dann, glaube ich, erwischt.
Hast du, ja.
Und fand das auch irgendwie auf der einen Seite total strange, aber auf der anderen Seite fand ich es auch interessant, was ich dann mache. Also wenn einfach keine Vorgabe ist und ich wusste auch nicht, gut, vielleicht sind ja die anderen eingeweiht und wissen, was sie zu tun haben, nur irgendwie ich nicht. Weil
okay, halt, du hast keine Anleitung
bekommen. Weil ich keine Anleitung bekommen habe, weil ich noch nie da war vorher. Hm. Genau, und da habe ich mir gedacht, na gut, jetzt entweder gehe ich jetzt oder ich lasse mich halt jetzt einfach darauf ein und dann bin ich halt geblieben und das hat mich halt dann schon neugierig gemacht und das Ich habe aber auch gemerkt, dass eine ganz starke Energie halt in dem Raum war. Und als ich dann das zweite Mal dann im Satsang war, dann war das irgendwie schon total normal. Also das war wirklich so, das erste Mal war echt fies. Das war schon eine krasse Konfrontation irgendwie, weil ich habe zwar nicht mit irgendwas gerechnet oder ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wie das abläuft, aber es war einfach trotzdem irgendwie fremd. Also wusste auch gar nicht irgendwie, mit wem ich jetzt darüber reden soll oder so. Ich kannte da irgendwie auch keinen. Ich wollte nicht irgendwie jemanden ansprechen. Da war ich irgendwie so schüchtern und zu sagen, ja, was passiert hier eigentlich und warum wird hier so wenig geredet und was soll ich in der Stille machen und so.
Aber als ich dich da mittags beim Mittagstisch gesehen habe, da hast du ganz viel geredet.
Ja, ja, aber nicht darüber.
Nicht darüber, erstaunlicherweise. Okay. Ja. Ja, aber du hast gesehen, es braucht ein zweites Mal unter Umständen, je nachdem. Und dann ist das anders. Das ist auch meine Erfahrung, wenn ich bei einem Lehrer war. Das erste Mal war nie wirklich für mich klar, wo derjenige steht und wo ich damit stehe. Mhm. Und beim zweiten Mal dann schon. Ja. Ja, ja, das brauchst.
Also meinst du, wenn man zum ersten Mal so einen Satz dann geht, sollen wir auf alle Fälle noch ein zweites Mal hingehen? Oder?
Ja, außer es ist ein so starker Widerstand, aha, dass du sagst, hier bin ich gar nicht aufgehoben, aha, was bedeuten kann, dass sich in dir nur Themen geregt haben, die im Moment hochgekommen sind und du das nicht willst. Oder ob du weißt, du bist da nicht richtig, dann gehst du besser. Und dann wird es dich, wenn das für dich gestimmt hat, trotzdem, trotz deines Widerstands, wirst du irgendwann da wieder auftauchen. Das habe ich auch schon erlebt. Ansonsten ist es gut, ein zweites Mal zu kommen, wenn man merkt, ah, da ist was, ich kann es nicht greifen, das hat irgendwie was für mich, aber was es ist, keine Ahnung, ja, dann unbedingt nochmal ein zweites Mal hingehen, klar, einfach um Gewissheit zu bekommen.
Empfiehlst du das eigentlich prinzipiell, dass man auch für sich, also nicht nur im Satsang, in die Stille geht, also mit sich einfach hinsetzen und bei sich sein?
In jedem Fall, weil das die beste Annäherung an uns selber ist, weil das die Einfachheit ist. Stille selbst ist die Einfachheit selbst. Das heißt, wenn es dir gelingt, darin nicht ins Tun zu verfallen oder auf das, was sich dir dann zeigt, möglicherweise in Form von Gedanken oder Gefühlen oder Emotionen drauf zu springen, wenn du das nicht tust und einfach sein kannst, ist das genial. Weil, also darin taucht dann Frieden auf und du kannst sehen, dass Frieden dann ist, wenn deine Aktivität nachlässt oder eben du nicht auf die Dinge drauf springst. Also das ist eine tiefe Öffnung in dich selbst und auch in Bewusstheit, denn du kannst währenddessen ja mehr aus der Ebene des Betrachtens sehen, was stimmig ist und was nicht. Das ist total gut.
Und dazu ist es notwendig, wirklich still zu sitzen, oder kann ich dieses Betrachten und dieses Nicht-Draufspringen auch gehen theoretisch üben, oder kennt es ja auch so Achtsamkeitsübungen, oder ist das was anderes?
Na, das ist meist im Vipassana, dass man das praktiziert, aber so aus dem Stegreif heraus, ohne dass du das für dich zu Hause praktizierst, ist es nicht wirklich möglich, das schafft keiner. Also das heißt, du müsstest zu Hause für dich schauen, dass du bei dir bleiben kannst oder eben nicht den Tendenzen folgst, woanders hinzugehen. Und dann kannst du das auch in der Praxis mehr und mehr umsetzen. Aber von 0 auf 100 schafft das kaum jemand.
Nee, ich meinte nur, dass man halt anstatt sitzt, sagt, ich gehe einfach spazieren und mache das. Also nicht, ich meine jetzt nicht so im Alltag, sondern ich meinte wirklich so, nur das eine ist eine Sitzübung.
Okay.
Das ist halt dann eine
Gehübung.
Gehübung von mir aus, ja, stilles Gehen, so statt stilles Sitzen.
Also es ist schon ein Unterschied. Also es ist gut, aus der Qualität heraus zu gehen, in jedem Fall, und zu sehen, was passiert. Aber du kannst so tief nicht fallen, wie wenn du einfach nur da bist und dann auch die Loslösung vom Körper passiert, das, was beim Gehen wirklich schwer möglich ist. Du musst schauen, wo du hinläufst. Auch wenn der Körper immer seines macht, der läuft ja automatisch mit der Zeit. Brauchst du kaum noch schauen, trotzdem. Es ist was anderes. Deine Aufmerksamkeit ist einfach ein Stück weit beim Gehen. Und so kann sie einfach in der Stille ruhen.
Empfiehlst du da eine gewisse Zeit? Also dass du sagst, so halbe Stunde, 5 Minuten?
24 Stunden.
Auch eine intravenöse Ernährung.
Genau. Das das muss jeder für sich selber schauen. Also was Optimales ist, morgens direkt nach dem Schlaf, weil man im Schlaf vieles durcharbeitet und manchmal noch in diesen Energien hängt, die das auflösen, was am Tag vorher nicht aufgelöst werden konnte. Und möglichst abends vor dem Schlafengehen auch. Mhm. Weil du dann in dieser Meditationshaltung innerlich bist, auch während des Schlafens und das auch am nächsten Morgen dann schon da ist. Also das potenziert sich gegenseitig. Mhm. Und natürlich, wenn du tagsüber Zeit hast oder morgens so lange, dass du eine Weile sitzen kannst. Ich empfehle das einfach zu tun. Und wie lange man das macht, soll man für sich schauen, weil nicht jeder macht das, wenn er hört, du musst, es ist gut, du sitzt eine Stunde oder zwei. Aber mit wenigen anzufangen, mit wenigen Minuten anzufangen und dann zu sehen, ob es dir gut tut. Und wenn es dir gut tut, wirst du es machen. Niemand kann dich dazu überreden, das zu machen. Aber empfehlen und ausprobieren ist immer die Devise. Und ja, wenn du dann siehst, es ist gut für dich, dann machst du es.
Also das heißt, einfach hinsetzen und nichts tun.
Einfachheit. Hinsetzen heißt also nichts erreichen wollen, nichts tun müssen, also aussteigen aus dem komplexen Programm der Persönlichkeitsstruktur. Einfach sein und sehen, dass, oder wenn Tendenzen da sind, die sich irgendwo hin orientieren wollen und die Meditation sozusagen boykottieren, theoretisch zumindest. Also natürlich wollen diese Aspekte nichts boykottieren, die tauchen auf und wir springen möglicherweise drauf. Und zu sehen, dass die Tendenzen da sind und zu wissen, es ist nicht klug, dass es passiert, aber zu wissen, du kannst es auch nicht ändern, ist es einfach so. Und dann bist du mehr und mehr in dem Beobachten und das ist die Position, die gut ist, sodass du dann die Wahrheit immer im Blick hast. Also aus der Position von Wahrheit hast du die Wahrheit im Blick als dich selber. Das ist das Geniale, wenn einfach nur gesehen wird.
Kann die Wahrheit sich selbst im Blick haben oder habe ich das gerade falsch verstanden?
Ich habe es gerade so gesagt, dass die Wahrheit praktisch dann sieht, was wahr ist und was nicht wahr ist.
Okay.
Also dass praktisch aus der Sicht von Wahrheit das gesehen wird, was für dich stimmt, das ist dann für dich wahr, relativ wahr. Und was nicht stimmt, auch.
Ja. Das finde ich jetzt gerade schwer nachzuvollziehen, was für einen wahr ist und was. Das ist ja eben total relativ.
Also
vielleicht kannst du weißt, ein Beispiel. Ich finde das jetzt gerade so abstrakt.
Du weißt, wenn du meditierst, dann und siehst, dass in dir ein Gedanke auftaucht, dass du irgendwas machen müsstest und du springst drauf, dann wirst du ja merken, dass du nicht mehr in der Stille warst wie davor. Das heißt, es hat dich was rausgezogen. Mhm. Das ist deine Identifikation mit dem, was dann da aufgetaucht ist. Und das ist natürlich, wie alles andere auch, was auftaucht, nicht wahr. Also wenn wir jetzt von der Definition von Wahrheit ausgehen, ist das alles nicht wahr. Aber in dem Fall ist besser zu sagen, es ist nicht dienlich.
Mhm.
Und das heißt mit anderen Worten, zu wissen, hier in der Meditation geht es nicht darum, was zu machen, sondern es ist eher ein dir bestätigen, was du bist. Denn die Einfachheit, einfach nur zu sein, ist dann das, was am Ende dabei rauskommt. Das einfach nur zu sein und keine Tendenz zu unterstützen, die irgendwo anders hingeht oder auszudrücken. Das heißt, es geht auch nicht darum, sich hinzusetzen und zu meditieren, um jetzt sich zu verwirklichen. Das ist hinderlich, weil du bist dann beschäftigt damit, wie du es richtig machst, damit es auch passiert.
Aber irgendeinen Anreiz braucht man ja, ne? Sonst.
Dass du weißt, dass es gut ist für dich, dass es stimmt. Und dass es da um die Qualität geht, die du schätzt. Nicht, weil du dir einen Vorteil davon versprichst, obwohl du nichts machst, wenn du dir keinen Vorteil davon versprichst, aber. Das ist der Trick dabei, das ist die Kunst. Natürlich setzt du dich hin, weil du sagst, es tut mir gut und auch weil du grundsätzlich vielleicht die Tendenz hast zu sagen, ich will frei sein. Aber in dem Moment, wo du dich da hinsetzt, dich hinzusetzen und denken, jetzt setze ich mich hin, dann bin ich anschließend frei oder wie mache ich es, damit ich anschließend frei bin, das ist kontraproduktiv. Das gilt es zu unterscheiden.
Und das eine wäre dann quasi das darüber nachdenken und das andere wäre das einfach dann zu machen, oder?
Nee, das ist das ist dasselbe.
Das Gleiche.
Das wäre okay. Dasselbe. Nein, das ist, magst du es selber sagen?
Ja, ich glaube, das ist im Satz dann ja so irgendwie formuliert, dass man das nicht tut, sondern dass man das dann isst. Also es ist eher so dass man versucht, sich darauf zu erkennen, dass es bereits eigentlich ist.
Das wäre wieder tun.
Das wäre wieder tun.
Verdammt. Ja, genau das wäre das, worum es nicht geht. Nein, das eine ist, dass du dich hinsetzt und denkst, du willst was erreichen. Wenn du was erreichen willst, hast du eigentlich ein Ziel im Blick und siehst dich da jenseits des Ziels. Das heißt, da ist eine Distanz und die willst du irgendwie überbrücken durch gutes Verhalten oder nicht nachdenken oder keine Gefühle fühlen oder nicht auf irgendwas draufspringen und bei dir sein und still sein. Und wenn dann nicht alles still ist, ist es die Katastrophe. Und so meditieren die meisten Menschen. Nein, einfach da zu sitzen und mit Gedanken, die auftauchen, zu sein, sie nicht weg, zu wissen, du kannst sie nicht machen, du kannst sie auch nicht weghaben, weil du sie nicht denkst, tauchen sie auf und sie gehen dann wieder, wenn Zeit ist. Die Gefühle tauchen auf und die gehen auch wieder, wenn Zeit ist. Und Emotionen, wenn das eine Mischung ist aus involviert sein in das, was passiert, das ist eine Emotion, die kommen und gehen auch. Und in dem, dass du da nicht versuchst, was damit zu machen, kehrt einfach Ruhe ein. Und da kehrt ein Verständnis dafür ein, wie das auch im Alltag wäre, klug zu sein, nicht dagegen anzugehen. Und das, von dem du denkst, du solltest das nicht haben, abzuwehren, sondern einfach offen zu sein dafür, dass es da sein kann. Und das ist eine andere Grundhaltung, die dann automatisch passiert und dein Leben durchdringt in allen Situationen. Und daher empfehle ich genau das. Weil das die Praxis ist, die man im Leben in jedem Moment nutzen kann.
Ist das dann das sogenannte Nicht-Tun? Oder davon ist ja oft die Rede, dieses
wenn
Raushalten
es dann geschieht,
oder also was du es gerade beschrieben hast, dass man nicht danach greift, sondern man lässt es einfach auf- und abtauchen, dann ist es eigentlich so eine Art andere Perspektive, die man dann oder man nimmt einfach.
Das ist dann die Perspektive des Schauens. Und das heißt, wenn Schauen ist, ist nicht Handeln. Also selbst wenn Handeln geschieht, ist dann nicht die Identifikation mit dem Handeln. Und das ist das, was den Unterschied macht. Ja.
Also das heißt, Nicht-Tun ist eigentlich ein Begriff, der dazu verleitet, dass man es falsch interpretiert, weil eigentlich ist es ja dann so ein eher eben neutrales Sehen. Und weil Tun, denkt man ja automatisch, hat was mit Handeln zu tun. Und man kann ja dann neutral sehen und dann entweder was tun oder halt auch nicht tun. Und das eine ist eine andere Perspektive oder dieses Nicht-Anhaften. Und das andere ist einfach Handlung, die so oder so stattfindet.
Ja, man kann, oder wir müssen sagen, es findet immer Handlung statt. Es gibt nie einen Stillstand. Das ist das, was hier in dieser Welt typisch ist. Es ist immer Bewegung und kein Stillstand möglich. Das heißt, es findet immer Handlung statt. Selbst wenn du glaubst, du handelst jetzt nicht, handelst du. Und deswegen ist wichtig, die Losgelöstheit davon zu praktizieren, beziehungsweise sich in den Momenten zu sehen. Praktizieren kannst du das nicht wirklich. Man kann das versuchen, aber es funktioniert normal nicht. Aber zu wissen, dass es klug ist, nicht einzugreifen in das, was geschieht. Und wenn es dann geschieht, dass nicht eingreifen ist, ist nicht Handeln. Obwohl Handeln passiert, weil keine Identifikation ist mit der Handlung. Und das macht den Unterschied.
Also die Nicht-Anhaftung dann? Was
die ist Nicht-Anhaftung,
das?
Genau. Ja.
Und da
sind wir schon bei der Einfachheit, weil Nicht-Anhaftung und eben nicht zu wissen, man ist nicht der Handelnde, ist die Einfachheit selbst. Und dann ist dieses Rausgehaltensein. Also wenn es gelänge, nicht anzuhaften, ist Freiheit.
Da hört sich es zwar leicht an, aber...
Das wäre nicht okay, wenn es so leicht wäre.
Ja, es taucht mir dann doch immer so... Es taucht mir doch dann, also gerade wenn man das dann, auch wenn du sagst, es versuchen zu praktizieren, bringt nichts, aber ich sage es trotzdem mal so, wenn man das dann praktiziert, dann kommen ja die ganzen Schichten hervor. Also es ist eigentlich nicht möglich, nicht aufzuspringen, wenn die Schichten zum Vorschein kommen.
Und wenn das Aufspringen passiert, denn es passiert nicht in jedem Moment. Jeder erlebt Momente, wo sich Aspekte, auf die du vorher aufgesprungen bist, dann zeigen, aber du nicht mehr aufspringst. Je mehr Bewusstheit ist oder auch einfach so, weil sich in uns eben immer vieles verändert, sind bestimmte Aspekte dann gar kein Anreiz mehr für dich und dann springst du nicht drauf. Und da geschieht das auch schon.
Wie soll ich denn mit mir dann selber umgehen, wenn ich zum Beispiel merke, okay, ich bin jetzt zum Beispiel ein Typ, der total eifersüchtig ist. So, und dann sehe ich wieder, oh, jetzt bin ich schon wieder so eifersüchtig. Was sollte meine Einstellung dann mir selber gegenüber sein? Weil ich finde oft immer so, also wenn man einen spirituellen Weg geht, dann will man ja doch irgendwie ja eben Frieden erfahren oder Gelassenheit fühlen oder was auch immer, Freude, und dann stellt man halt fest, oh, das ist ja bei mir noch überhaupt nicht der Fall, und dann kommt irgendwie irgendwas hoch, Eifersucht oder ich bin gerade so wenig rein.
Reicht ja schon.
Aber reicht ja schon, das reicht. Schon. Genau. wie gehe ich da, was wäre denn ideal oder damit umzugehen? So?
Damit umzugehen. Das Erste ist ja, du siehst, das ist Eifersucht. So, und wenn es gelingt, nicht weiterzugehen, sondern zu sehen, was das Drama dann ist, was als Eifersucht auftaucht, nämlich die Gefühle und die Gedanken dazu und die gedankliche Bestrafung des Anderen und seines Selbst auch, nämlich dass man sagt, ich sollte eigentlich nicht eifersüchtig sein, ist es aber dennoch, und der Andere sollte das nicht machen, tut es aber dennoch. Das heißt, es wäre gut anzuerkennen, was ist. Aber das ist das Schwierigste. Also das ist das Einfachste einerseits und andererseits das Schwierigste. Erstmal zu sehen, was ist wahr, was läuft hier. So, und dann zu schauen, so, was läuft denn in mir, warum bin ich denn eifersüchtig, was ist es, welcher Aspekt in mir ist es, der bewirkt, dass ich eifersüchtig sein muss, und Eifersucht ist ein Aspekt von Minderwert, dass du denkst, du bist es nicht wert und müsstest oder es müssen sich die Menschen in einer bestimmten Weise verhalten, sodass sie deinen Wert erkennen und auf keinen Fall jemand anderen im Blick haben, der dir spiegelt, dass du nicht so viel wert bist, wie du glaubst, dass du sein müsstest oder wie du hoffst, dass du bist. Sonst, wenn du weißt, dass du der Wert bist selbst, dann wirst du gar nicht eifersüchtig sein. Ja, und dann schaust du, wo du diese Tendenz in dir überall hast, wo du dich reduzierst auf Minderwert, und oder wo du eifersüchtig bist und anderen das nicht gönnst, wo das in deinem Leben auftaucht und siehst das nur und öffnest dich der Energie, wenn du es siehst, wenn es passiert. Und ansonsten kannst du weiter nicht viel tun, weil was willst du machen?
Das ist ja eh schon mal sehr viel.
Ja, das ist vielleicht schon viel. Das ist viel und auch nicht viel, ja, je nachdem.
Also das heißt, zuerst ist überhaupt erkennen, dass Eifersucht da ist, weil sonst kann ja auch sein, dass ich es gar nicht merke, wenn man so dran klebt.
Und das merkt man schon. Eifersucht ist eines der stärksten Gefühle, die wir als Mensch überhaupt haben.
Gut, dann war
Leben, Wut und Angst.
Schlechtes Beispiel. Aber man kennt ja manchmal so Zustände, wo man gar nicht genau eigentlich checkt, dass man da gerade so drin ist. Also ich finde, gerade bei so kieleren Sachen habe ich nicht die Distanz. Also bei starken Sachen wie zum Beispiel Angst oder Eifersucht, merke ich das auch sofort. Aber manchmal gibt es so subtile Zustände, wo mir nicht genau klar ist, was eigentlich gerade an Oberfläche ist. Und dann finde ich aber den Schritt eben so schwieriger, das Nächste, das eben dann zu akzeptieren. Also das so, okay, so ist es halt jetzt so. Und dann kommt ja das Erforschen. Und wenn ich das erst gar nicht akzeptieren kann, dann kann ich auch gar nicht neutral erforschen, weil ich es ja immer eigentlich weghaben will. Und das finde ich immer so ein Punkt, was es oft sehr schwierig macht dann.
Ja, aber das Akzeptieren ist schon zu viel verlangt. Das ist nichts, was wir wirklich können. Es passiert oder es passiert nicht. Also das von sich zu verlangen, ist zu viel. Das ist eine Überforderung. Das habe ich auch, oder haben wir jetzt gar nicht so erwähnt, sondern das Sehen davon, was wahr ist. Also was stattfindet. Eifersucht findet statt. Also du tickst jetzt nicht mehr so, oder was auch immer jetzt ist, dir jetzt gerade bewusst wird. Etwas, was dir nicht an dir gefällt. Und an einem möglichen anderen, der im Zusammenhang damit ist. Und dann siehst du das. Und dann geht zu sehen, welche Auswirkung hat das denn auf dich? Also was macht es mit dir? Und wenn wir jetzt Eifersucht nehmen, dann bringt es dein System radikal durcheinander. Und da kommen alle möglichen anderen Aspekte mit rein, wie zum Beispiel dann vielleicht Rache, also Missgunst, Rache oder eben Selbstverurteilung. In dem Verlangen, dass du auf keinen Fall eifersüchtig sein darfst und oder also optimal funktionieren in jedem Umstand, was niemand hinbekommt. Also darum geht es nicht. Es geht darum, erstmal zu sehen, welche Auswirkung hat das. Mhm. Und wenn du dann siehst, dass dir das am wenigsten dient, wäre das schon ein Argument, das nicht mehr weiter zu bedienen. Wenn du dann dahinter schaust noch, was wie gesagt eben schon der Wert dahinter ist, um den es eigentlich geht, nämlich den Minderwert, dass der dann in dir getriggert wird, den auch noch zu sehen und dann in all seinen Facetten, ja, dann hast du mehr aufgelöst als nur die Eifersucht. Mhm. Ja, mehr geschaut, was läuft. Also erforschen heißt zu schauen, was läuft. Und zunächst mal kannst du nicht davon ausgehen, dass wenn du so in Wallung gerätst, dass du dann ganz cool bist und dann akzeptieren kannst, dass es jetzt ist. Aber du kannst sehen, so ist das jetzt. Mhm. Ich kann es nicht ändern, so ist das. Mir gefällt das nicht. Ja, okay. Mhm. Und dann weitergehen damit.
Ich meinte mit akzeptieren eben, dass man das dann nicht dagegen halt dann noch einen Widerstand hat, dass man was auch immer, zum Beispiel eben dann Eifersucht hat. Also,
ja. Ja, das heißt dann kein Widerstand. Das heißt nicht, genau. ist zu akzeptieren.
Also mich,
akzeptieren wäre noch was anderes.
Okay, gut, dann.
Das
okay,
wäre weitergehend. Das würde bedeuten, dass es für dich diese Rolle gar nicht spielt, dass dann Widerstand aufkommen könnte, wenn du es akzeptierst. Dann ist es vielleicht unangenehm, es ist, das passiert, aber mehr passiert nicht.
Also, okay, gut, dann ist es einfach eine andere. Also für mich ist eben kein Widerstand akzeptieren.
Okay.
Aber das weiß ich ja, was für dir bedeutet.
Okay. Ja, ja.
Also für dich wäre dann eigentlich akzeptieren eine passive Sache. Dass man einfach sagt, ah ja,
willst du halt so. Nein, das gibt es für mich gar nicht in dem Sinne, weil wir glauben, dass wir in der Lage sind, etwas zu akzeptieren. Aber wenn das System involviert ist, dann akzeptiert es nicht. Und wenn es nicht involviert ist, dann muss es nicht akzeptieren. Verstehst du? Also da kommt dann immer ein Faktor dieser Ich-Identität ins Spiel, der eigentlich nicht wirklich eine Rolle spielt in dem Spiel, der auch nur ein mechanischer Vorgang ist und kein Bewusster, der dann sagt, ich akzeptiere das jetzt. Also von daher gibt es das nicht wirklich. Aber dass es nicht aufspringen ist auf ein Gefühl oder eine Geschichte, das passiert, ja.
Und dieses Erforschen, kann ich das alles so alleine machen oder würdest du sagen, dass es schon hilfreich ist, dann einen Lehrer zu haben, der einen dabei unterstützt oder ist man dazu auch allein in der Lage?
Ja, durchaus. Es geht ja nur den Wunsch zu haben, zu sehen, was wirklich ist, was läuft und sich selbst zu beobachten, das kann jeder. Mhm. Das heißt nicht, dass er es sofort kann, im Sinne von perfekt, weil ja die meiste Form von Wahrnehmung gefärbt ist durch uns und unsere Struktur. Aber das finden wir mit der Zeit auch raus, ob wir uns selbst belügen oder nicht, was vormachen oder nicht. Also wenn wir wirklich wissen wollen, wissen wir dann auch.
Was braucht man dann überhaupt einen Lehrer?
Naja, man braucht einen Lehrer, um sich selbst zu sehen als die Qualität, die man ist, weil es nicht so leicht ist, wenn man so verstrickt ist in seine Geschichten, den Abstand zu sich selbst zu haben und dann in jemanden sich gespiegelt zu sehen als eine Qualität, die über das hinausgeht, was persönliche Struktur ist. Es ist total genial, eine riesige Hilfe. Und vieles passiert in der Begegnung mit einem Lehrer in Form von Erlösen von Strukturen, Sichtbarmachen von Strukturen, dass man das sieht. Was man als das lebt, was wir als vorhin nicht wahr definiert haben. Das ist total wichtig. Und natürlich auch zu sehen, wo man fehlgeht oder wo man die Tendenz hat, sich selbst zu belügen oder einfach nicht hinschauen kann, einfach nicht sieht. Das hatten wir heute auch, dass es einen Fall gibt, wo man sieht, derjenige, der sieht überhaupt nicht. Der hat überhaupt nicht, ist so in Angst oder so verstrickt in das Drama, dass es gar nicht möglich ist zu sehen, was überhaupt vor sich geht. Und das geht ohne Lehrer überhaupt nicht. Keine Chance. Also ein Lehrer ist dafür da, um dir zu spiegeln, wo du stehst und möglicherweise auch dann zu sehen, woran es hängt, dass das Sehen oder Erkennen der eigenen Natur nicht geschieht, aber auch dann das Spiegeln der eigenen Natur. Also dass es in dir diese Qualitäten auslöst, von denen der Lehrer spricht. Von Gelassenheit und Frieden oder Losgelöstheit von den Prägungen. Also sagst du, wow, hier fühle ich mich aufgehoben. Ja, ist gut, hier stimmt's. Oder sogar, wie manche das sagen, hier bin ich zu Hause. Mhm.
Und wenn man jetzt noch keinen spirituellen Lehrer gefunden hat, worauf sollte man achten oder dass man den richtigen findet? So, was wären deine Tipps, dass man nicht an den falschen gerät? Auf was sollte man da achten?
Solltest darauf achten, dass das eintritt, was ich sagte, die Stimmigkeit, dass du einfach siehst und das vielleicht gar nicht begründen kannst. Hier stimmt's, hier bin ich total richtig. Hier bin ich gesehen und hier taucht Frieden auf oder eben Gedankenfreiheit, sodass du siehst, aha, wow, das bewirkt in mir das, dass ich einen anderen Blickwinkel haben kann auf mich selbst und dass ich mich wahrnehmen kann als nicht irgendwo ein Defizit, sondern dass ich erfüllt bin, auch wenn das nicht immer gleich der Fall ist, aber dass du ahnst, was an Möglichkeiten in dir ist. Und wichtig ist, dass du in dir Vertrauen spürst, dass du weißt, da ist jemand, der sieht dich.
Das kann aber dann auch sozusagen im Negativen sein, also weil du hast jetzt gerade ein Positiverlebnis erwähnt. Also das heißt, ich gehe irgendwo hin und dann merke ich, oh, ich fühle mich irgendwie total friedlich und es wird still in mir, aber es kann ja auch etwas genau anders sein, weil etwas hochkommt zum Beispiel. Weil du hast vorher gesagt, dass eine Funktion auch sein kann, dass der Lehrer einem widerspiegeln kann, wo man gerade steht oder dass irgendwelche Sachen,
wo man dann, noch nicht ist.
Wo man noch nicht ist. Und das heißt, es kann auch ein sogenanntes Negativerlebnis dann sein auch.
Möglicherweise, wenn da nicht die Öffnung da hinein ist, dass man bereit ist zu sehen, was läuft und sich darüber freut, dass man endlich weiß, was nicht stimmt. Ich habe natürlich die positiven Aspekte genannt, weil du ja gesagt hast, woran kann man, wenn man einen Lehrer sucht, sehen, dass es der Richtige ist oder dass man da richtig ist. Da kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Also in jedem Falle ist es so, wenn du dich also da total abgelehnt und mies drauf fühlst und
dann
ist der Lehrer der Richtige. Aber es kann auch sein, natürlich.
Ich meinte, dass der Lehrer einem dann zeigen kann, was halt gerade an der Oberfläche ist und es ist dann vielleicht gerade dann ein... Da fühlt man sich dann vielleicht so erwischt oder es ist gerade halt nicht angenehm oder so, das meinte ich.
Ja, das kann passieren, aber so sucht man ja nicht einen Lehrer. So ist man dann eher davon abgeturnt unter Umständen, wenn die Öffnung nicht da hinein ist, sehen zu wollen, was wirklich läuft. Dann natürlich, klar, viele Menschen haben Angst, dass nur wenn man sie anschaut, man schon sieht, was mit ihnen ist. Ja, das ist so. Viele Menschen haben das. Dabei sieht man nicht immer, was mit ihnen ist, glücklicherweise. Man schaut einfach nur. Zumindest mache ich es so. Ich schaue einfach nur. Und wenn es ansteht, dann zeigt sich das, was gesehen werden muss, ob das jetzt Qualitäten sind oder eben Defizite. Ja, dann zeigt sich das. Dann sieht man das auch.
Was mich noch interessieren würde, wie ist es so als spiritueller Lehrer, wenn man dann so von vielen ja dann auch so verehrt wird? Wie verliert man da nicht die Bodenhaftung?
Nicht, dass ich wüsste.
Oder besteht da gar keine Gefahr, also wenn man jetzt irgendwie erwacht ist, dass man dann irgendwie arrogant werden könnte oder überheblich? Kann das in dem Moment dann nicht mehr passieren?
Also wenn es wirklich eine tiefe Verwirklichung oder Transformation der Persönlichkeitsstruktur ist, was wir mit Erwachen meinen, dann passiert das nicht. Dann ist eigentlich Arroganz ausgeschlossen. Oder Bodenhaftung verlieren. Das würde ja bedeuten, dass man sich dissoziiert oder dass man da aus irgendeiner Bedürftigkeit heraus noch handelt und sich besonders fühlen will oder arrogant ist dann, weil man meint, die anderen finden einen toll. Nein, wenn man das eher versteht, was passiert, dann sieht man ja, dass die meisten Menschen einfach in dich irgendwas hinein projizieren, was sie selber sind oder sich denken oder auch was sie abschreckt, je nachdem. Es ist ja nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen, auch im Satsang. Es gibt Menschen, wenn man denen spiegelt, indem man einfach ist, was man ist und man muss gar kein Wort sagen, dass da ganz tiefe Gefühle von Abwehr sind. Mhm. Und das ist auch der Fall. Also es gibt nicht nur diese Seite. Und wenn du dann klar siehst, dass das im Grunde genommen Projektionen sind, die mit dir gar nichts zu tun haben, dann ist es kein Thema. Ja, also ich verliere keine Bodenhaftung. Kenne ich nicht so. Gar nicht. Noch nie.
Ist das dann ein wesentliches Merkmal vom Erwachen, dass man eben sich nicht, hast du gesagt, dissoziiert oder...
Ja, dass man nicht die Bodenhaftung verliert oder dass man nicht arrogant ist. Im Grunde genommen schon, weil ich meine, das sind Aspekte der Persönlichkeitsstruktur, die bindend sind. Also arrogant zu sein oder Bodenhaftung verlieren oder sich toll finden und so weiter. Das geht zu transzendieren. Also das sind Anhaftungen, die nicht auf Freiheit hindeuten, sondern auf, wenn wirklich Erkenntnis der Natur ist, dann noch nicht abgearbeitete Aspekte oder welche, die sich möglicherweise nie erlösen. Das gibt es auch. Das gibt es auch, dass sich nicht alles erlöst. Deswegen unterscheide ich, nutze den Begriff Erwachen gar nicht gerne, sondern Aufwachen. Das heißt also, sich seiner selbst wirklich ein Stück weit bewusst sein, was man ist, sodass man weiß, man ist nicht diese Ich-Identität, nicht die persönliche Struktur wirklich. Und dann gilt es, das zu etablieren. Also dann gilt es, das zu stabilisieren. Und man kann genauso, und dann ist es nur eine Erfahrung davon, wieder zurückfallen in das, was vorher die Begrenzung war oder noch ist dann. Man kann aber auch dann sich stabilisieren darin und das verwirklichen, sodass es ein permanenter Zustand ist. Und es ist nie gleich für alle, dass dann immer alles weggefallen ist. Für manche gibt es dann Aspekte, die du erwähnt hast, auch noch, als es war. Ja. Aber das ist nicht wirklich etwas, was ich als jemanden bezeichnen würde, zu dem man gehen sollte dann. Mhm. Aber das kann man ja sehen. Und es gibt Lehrer für alles. Also auch Lehrer, die in denen noch Begrenzungen wirken, die wertvoll sind für die Menschen, die dahin gehen, die dann ihre eigenen Begrenzungen darin oder ihre eigene Arroganz oder was auch immer das sein mag, darin dann gespiegelt sind, sehen. Und dafür ist es auch gut. Das habe ich auch gesehen. Bei Lehrern und habe ich gesehen, ach, das sind meine Facetten, das wird fürchterlich, grauenhaft. Und dann habe ich geschaut und gesagt, okay, ja, das sind Aspekte, die du auch noch hast. Und, ja,
das heißt, das ist auch wertvoll. So ein Lehrer kann.
Also bevor dem Aufwachen war es noch, ja.
Okay. Das heißt, es können auch Lehrer richtig sein, auch wenn man vielleicht sagen würde, sie sind eigentlich falsch, weil das keine echten, verwirklichen Lehrer sind, kann es aber dennoch für die eigene spirituelle Entwicklung wichtig sein, dass man auf die stößt, um mehr Bewusstheit darüber zu bekommen, was in anderen selber läuft.
Natürlich, bei vielen Menschen ist es so, die sind erst bei Lehrern, die sich mit allen möglichen esoterischen Sphären beschäftigen. Und das ist nicht verkehrt, weil das einfach die Öffnung ist, die jetzt für sie da ist. Und dann gehen sie möglicherweise, wenn sie sehen, dass das gibt noch jenseits davon Qualität und Wahrheit, sich dann dem öffnen, dann treffen sie auch auf andere Lehrer. Und je nachdem, wo du stehst, triffst du dann auf den Lehrer, der den Grad an Freiheit hat, der nötig ist für dich selbst. Mhm. Ja, von daher ist es alles richtig, wie es ist.
Kann man gar nichts falsch machen mit der Lehrerwahl.
Aber nein, du kannst nichts falsch machen damit. Nein, also vor allem, wenn du wirklich die Bereitschaft hast, zu schauen, was ist. Überhaupt nicht. Und grundsätzlich sowieso nicht. Du kannst denken, du bist der Falsche. Du bist nie falsch. Also wo auch immer du bist, bist du richtig. Aber wir können es nicht immer sehen, weil das, was uns dahin treibt, ist das Energiesystem. Mhm. Und wir sind uns nicht immer bewusst, welcher Aspekt des Energiesystems jetzt gerade uns dahin drängt. Ist das nicht cool zu wissen, es gibt nichts, was falsch ist? Wirklich? Immer ist alles richtig, bis es nicht mehr richtig ist. Bis es nicht mehr richtig ist oder nicht mehr stimmig.
Also mir persönlich hilft es nicht.
Gefällt dir nicht?
Nee, weil wenn ich nicht das bewusst, also die Bewusstheit da ist, was ich da gerade sehen soll.
Was sollst du denn gerade sagen?
Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade sehen soll. Aber dann kommt die Situation ja immer wieder. Also es geht schon auch darum, eben so eine Wachheit zu haben.
Ja, das ist nichts verkehrt daran. Aber wenn dann du da bist, wo es darum geht, dass deine Wachheit jetzt für dich präsent ist oder dass du dich der mehr öffnen kannst, bist du bei einem Lehrer, der dir das spiegelt. Wenn es nicht der Fall ist, dann bekommst du vielleicht gespiegelt, dass du eben nicht wach bist. Dass du dich wegbeamst zum Beispiel oder keine Bodenhaftung hast. Und dann kannst du das sehen, kannst du das Ausmaß davon sehen und sagen, okay, das gefällt mir nicht, das tut mir nicht gut, daran erleide ich, das lasse ich besser. Und bevor du es nicht lässt, kommst du auch nicht zum anderen Lehrer. So ist das.
Es kommt halt, glaube ich, darauf an, wo der Weg halt letztlich halt hinmündet, weil es hört sich für mich irgendwie ein bisschen zu rosig an, ja, weil es würde heißen, egal was in meinem Leben passiert, es dient mir. So, also weil ich bin
potenziell ja schon. Also wenn du frei sein willst, dient dir alles. Also mit anderen Worten, du kannst alles dafür nutzen. Ob du es denn nutzt, ist die andere Frage, weil es nicht gesagt ist, dass sich alles in Richtung Freiheit bewegt.
Genau, das ist eben der Punkt. Bei manchen Menschen ist es ja in Richtung Zerstörung oder.
Auch das ist richtig, weil das der Ausdruck ihrer Energie ist, der nicht anders sein kann. In dem Sinne ist es richtig. Fühlt sich nicht gut an, ist auch sehr unangenehm für viele Beteiligte. Aber es ist das, was stimmig ist, weil es nicht anders geht. Das ist das, was jetzt dran ist, sich auszudrücken.
Okay, aber das ist halt sehr nüchtern betrachtet.
Dann betrachten wir es mal rosig. Zeig mir deine Perspektive von rosiger Betrachtung von dem, was ist.
Ich meinte, ich finde halt nur aus einer menschlichen Perspektive geht es ja schon darum, dass man im Leben eben zufrieden einfach findet. Und da gibt es einfach Menschen, die halt dann leider einen Weg gehen, der genau in die andere Richtung geht.
Aber wer sagt, dass es im menschlichen Leben darum geht, Frieden zu finden?
Ich.
Ah. weil es dein Wunsch ist.
Aber ja, genau.
Du kannst
jeder
nicht,
hat einen Wunsch.
Du kannst nicht alle Menschen hinter dich sozusagen einspannen, dass sie das auch wollen.
Trotzdem kann man ja sagen, dass die Menschen so glücklicher wären. Ich weiß, dass nicht jeder Mensch...
Viele Menschen sind glücklich, weil sie leiden. Total. Also nicht total glücklich, aber total leiden. Das ist wahr. Glücklich können wir auch nicht sagen, sondern sie sind eben da in sich so verhaftet, dass da keine Möglichkeit besteht, was anderes zu sehen. Und das Anhaften oder Festhalten in den Leitprogrammen findet statt. Es ist nicht so, dass alle die Bewusstheit hätten wie du und alle das wollten wie du. Und selbst du hast mir ja auch schon gesagt, dass du dir nicht sicher bist, ob du das alles auch so willst. Von daher muss ich dann doch ein bisschen skeptisch sein, ob das alle anderen auch wollen. Mhm. Wenn so jemand wie du ist, der so viel in Satsang ist und sich damit auseinandersetzt und Interviews macht, dann doch nicht sicher ist, ob das das ist.
Ich bin halt eine Zweiflerin. Komm her. Ich bin halt noch im Denken, habe ich erfahren.
Hast du erfahren? Von wem hast du es erfahren? Von mir hast du es erfahren? Oh mein Gott.
Also muss ich denken und zweifeln und mir nicht sicher sein.
Naja, das Zweifeln hat einen Vorteil, dass sich in dir Ebenen natürlich schon geöffnet haben, die der Grund dafür sein können, zu zweifeln, wenn da noch viel Denken ist. Das heißt, es ist auch eine Qualität davon, geöffnet sein in nicht wissen, wohin oder nicht greifen irgendwas, um sich da festzuhalten. Das ist der positive Aspekt von Zweifel. Den gibt es ja auch.
Könnte man sagen, dass die Angst vor der Freiheit größer ist als vor der Gefangenschaft, weil es eben Ungewissheit, also die Freiheit eigentlich eine totale Ungewissheit ist und das andere kennt man halt, ne? So sein Leid und seinen Alltag und seine Probleme und so, das ist ja, gibt einem ja auch irgendwo eine Identität.
Ja, das kann sein, dass der Widerstand gegen die eigene Natur so groß ist, dass man sich dann auf das Leid fixiert und weil das bekannt ist, sich darauf versteift. Aber tatsächlich ist das, was wir sind, das Bekannteste für uns. Nur da ist einfach diese Angst zu sterben und die ist immer wieder an das gekoppelt, was uns denken lässt, was wir sind. Also an diese Struktur von der Persönlichkeit. Und wenn die dann mal nicht stattfindet und in der Stille ist es ja so. In der Stille ist es so oder auch in den Momenten, die wir als Langeweile bezeichnen, wo nichts passiert. Da ist dann die Idee, dass ich da nicht mehr bin, wenn ich nicht in irgendeiner Form funktioniere. Und daher kommt diese Idee. Ja, das ist tragischerweise so und das ist ja auch in der Überlieferung so erwähnt, dass sogar die Weisen Angst haben davor, vor dem sie eigentlich keine Angst zu haben bräuchten, weil sie das sind. Das ist sogar, geht sogar so weit. Also das ist unbewusst in vielen Menschen der Fall, dass sie aufgrund der Angst vor dem Tod sich dem Leben tatsächlich als das, was sie wahrhaft sind, nicht öffnen. Sind dann letzten Endes tatsächlich mehr mit dem Tod beschäftigt als mit dem Leben. Denn diese Vergänglichkeit und an der festzuhalten, ist eigentlich der Tod. Also ständig damit auseinandergesetzt zu sein, dass du möglicherweise nicht mehr bist. Während wenn du dich deiner Natur öffnest, du dann wirklich da die Gewissheit hast, wenn du merkst, was es für dich bedeutet, dass es sowas wie einen Tod gar nicht gibt. Und sowas wie Zeit nicht gibt, Zeit und Raum so gar nicht gibt.
Merke ich daran, dass ich erwacht bin, dass ich keine Angst mehr habe vor dem Tod und weiß, dass es
Zeit nicht gibt? Nein, das ist ein Aspekt, der die Folge davon ist. Aber du merkst davon, dass du frei bist, wenn du frei bist von der persönlichen Struktur in Form dieser Ich-Identität, also diese Verhaftung an den Körper. Das ist das, was essentiell sein muss. Also nicht nur, weil du dich gut fühlst oder weil du oft im Frieden bist, bist du dann wirklich verwirklicht. Du bist es erst, wenn du dich wirklich erkannt hast. Also Verwirklichung heißt, sich als das zu erkennen, was man ist. Und das heißt es dann zu sein.
Und was sind denn dann jetzt noch die, ich bin jetzt nicht ganz mitgekommen, was würdest du sagen, sind jetzt diese, sagen wir mal, die drei wesentlichen Kennzeichen von, ich weiß es nicht, wie du sagst, eben Erwachen oder...
Ich habe nicht gesagt, dass es drei sind, aber
also das hat sich so
nacheinander ergeben, dass es mehr als eines war. Nein, es ist einfach losgelöst sein von dem, was passiert, weil die persönliche Struktur dieser Ich-Identität nicht ist. Und das bewirkt dann natürlich in dir Frieden und Gelassenheit, Losgelöstheit und bis hin zur Gedankenstille. Was also Denken nicht stattfindet, Bewerten findet dann nicht statt. Natürlich gibt es Vorlieben und Abneigung, das ist klar, das gehört weiter dazu, das ist menschliches Dasein. Mhm.
Braucht man dann noch nach dem Erwachen seinen spirituellen Lehrer oder ist es dann vorbei mit Satsang?
Also nach dem Aufwachen, wie gesagt, ich unterscheide das ja, braucht man den unbedingt, weil das ganz schwer ist, dem zu widerstehen, dass diese Ich-Identität da möglicherweise noch atmet, sagen wir es mal so.
Das heißt, sie ist dann eigentlich noch gar nicht ganz, ich meine, sie war ja nie da, aber... Die Illusion ist nicht komplett hops gegangen, sozusagen.
Ja, das ist bei den meisten der Fall. Dass da gesehen wird, klar, okay, aha, so ist das. Aber die Struktur sich darin noch nicht aufgelöst hat. Denn das muss passieren. Wenn die sich aufgelöst hat, dann musst du nichts mehr tun. Dann kann es trotzdem sein, dass immer wieder Aspekte mal auftauchen von dieser Ich-Identität. Aber du siehst sie dann und sie laufen einfach durch. Ansonsten passiert die totale Identifikation damit wieder. Und von daher brauchst du diese Unterstützung eines möglichst Energiefeldes von einem Meister, der dich sieht und darin unterstützt und auch die Fallen sieht, die du dir widerstellst. Weil ganz viele tappen in ihre eigenen Fallen danach. Also nur kurz zu sehen, wer man ist und dann wieder zurückfallen, ist nicht wirklich verwirklicht. Das ist es nicht.
Wie lange sollte man dann bei seinem Lehrer dann noch bleiben?
Das weiß ich nicht. Das kommt darauf an, wie du dich selbst darin stabilisierst, sodass du für dich diese Qualität in dir aufrechterhalten kannst, ohne dich darum zu bemühen. Also sodass das Einsinken in dich selbst stattgefunden hat und da nicht mehr diese Distanz ist, von der du denkst, dass sie da überbrückt werden müsste. Also dafür ist es wichtig. Du hast jetzt schon Angst, ein Leben mit deinem Lehrer verbringen zu müssen. Oh mein Gott.
Oh Gott, dann ist es endlich vorbei.
Es gibt keine größere Gnade, als mit einem Lehrer zu sein, der Freiheit ausdrückt. Weil das absolute Göttliche, was du selber bist, kann dir darin nicht helfen, außer dass es eben da ist, präsent ist und die Möglichkeit bietet, sich darauf zu besinnen. Aber ein Lehrer kann in dir eben sehen, was läuft und kann dich darin unterstützen, dass du das ausdrückst, was dein Wunsch ist. Ja.
Die Fragen ausgegangen.
Ja, was wir noch sagen könnten, weil wir ja hier auch damit beschäftigt sind, ein paar Prinzipien vom Satsang zu sagen, ist, dass es ganz wesentlich ist, dass man von der Idee, es nicht wert zu sein oder immer zu versuchen, sich zu dem Selbst hin zu orientieren, damit man was wert ist, dass man lernt, den Wert des Selbst, also der eigenen Natur, zu kennen und zu schätzen. Und wie wertvoll das ist, dass man sich, wenn man das im Blick haben kann, immer in die richtige Richtung orientiert und nicht in eine Idee, die man davon hat, wie das ist, was dann dabei rauskommt am Ende. Also, dass man sich von den Vorstellungen löst, die man hat, die man auch in Erfahrungen sammelt, dass man glaubt, das, was ich jetzt gerade gesehen habe, was so ekstatisch toll war, das ist es, genau so muss es sein. Und wenn es das nicht ist, dann alles andere interessiert mich nicht. Und also zu verstehen, worum es da wirklich geht in der Wahrheit und den Wert davon zu kennen. Und erst wenn du den Wert wirklich kennst, dann weißt du, wofür du gehst. Und dann gehst du nicht mehr für irgendwelche Ideen, die du hast davon. Ideen blockieren uns. Und das ist aber das, womit die meisten Menschen beschäftigt sind. Haben eine Vorstellung davon und wollen auch wissen, wie ist es denn, wenn du frei bist, wie ist es denn? Beschreib mir es doch mal, damit ich genau weiß, wie ich das jetzt machen soll, damit das dann auch so ist. Aber auf der Ebene geht das nicht. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass man sich natürlich einer Qualität öffnet, die man selber ist. Und es gibt nichts Vertrauteres als das. Denn das erkennt ja letzten Endes, wer man ist. Also dieses Wissen in uns gleicht dann, könnten wir sagen, ab und sagen, na klar, ja, logisch. Also so war es bei mir. Mhm. Ganz klar, das wusste ich immer schon. Aber ich wusste nicht, dass ich es wusste. Weißt du? Also im Untergrund oder im Obergrund, wo auch immer, oder alles durchdrungen, ist das Wissen da und das ist uns so vertraut. Und dann wusste ich auch, dafür kannst du nichts tun, das ist so. Das ist, was du bist und alles findet in dir statt. Und kannst du es dann nicht mehr aus dem Blick verlieren, weißt du? Das geht nicht mehr. Wenn das für dich irgendeine Vorstellung ist, die aus der persönlichen Perspektive kommt, dann ist die Orientierung eigentlich in eine Richtung, die nicht zur Befreiung führt. Weil sie ein Bild sozusagen, weil du ein Bild vor dir herträgst, in dem du glaubst, das muss ich erfüllen. Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Und wichtig ist zu sagen, dass in dieser Einfachheit, mit der wir ja angefangen haben, diese Momente so wichtig sind, in denen nichts passiert. In denen scheinbar nichts passiert. Und auch in der Stille, also diese Momente zu würdigen, weil ja auch viele glauben, da müsste alles Mögliche abgehen, da hineinzugehen, wo es still ist. Und wenn etwas ist, was Aufregung in dir bewirkt, dann dich zu fragen, in wem taucht das auf oder wer sieht das jetzt, sodass man sich davon wieder löst, von dieser Anhaftung da dran und sich dem widmet, was Einfachheit ist. Also was vielen Menschen Angst macht, weil sie da eben denken, sie sind dann nicht mehr da, aber was ihre Identität dann enthüllt, wenn sie sehen, das, was sie denken, was dann nicht mehr da ist, das macht dann die Bahn frei oder den Weg frei für die Erkenntnis der Natur, oder zeigt eben den Frieden und die Qualität, die alles toppt.
Wie kann man dich denn am besten treffen oder wie findet man dich, um mehr Kontakt zu haben mit der Einfachheit?
Na, im Satzang findet man mich. Man findet mich bei Jetzt die Bau im Live-Chat und unterwegs bin ich ja ganz oft, bin ja dauernd mit Menschen. Da kann man mich finden. Man kann mich auch in Einzelsessions treffen, wenn man das will. An manchen Orten wird das organisiert, aber man kann mich auch persönlich kontakten über die Website und da nach Einzelterminen fragen. Also die Möglichkeit besteht immer. Besteht auch die Möglichkeit, zu mir ins Haus zu kommen und da Zeit zu verbringen, stundenweise oder tageweise, je nachdem. Das ist ein Projekt, was ich noch nicht so angefangen habe, aber schon angefangen habe, aber noch nicht so öffentlich gemacht habe, ja. Ja.
Urlaub bei Muni. Urlaub mit der Einfachheit. Urlaub in Einfachheit. Nee, kein Urlaub.
Ob das immer so einfach ist, weiß ich nicht. Weil es ist ja nicht immer so einfach, mit der Einfachheit zu sein. Und es ist schon auch komplex. Und ja, man kann dann sehen, wenn man bei mir ist, kann man sehen, dass sich das Leben, was ich führe, nicht von wirklich wesentlich von denen, von anderen unterscheidet.
Bist du nicht außergewöhnlich?
Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Nein, nicht wirklich.
Kein gutes Schlusswort.
Endlich ist das Interview vorbei. Gutes Schlusswort.
Vielleicht kannst du doch kurz deine Webseite nennen.
Ja, die Webseite ist muni-sazang.de.
Okay. Ja. Gut, ja, dann ganz herzlichen Dank für das Interview.
Ja, ja, sehr gerne. Danke für die Frage. Ebenfalls.
Danke.
Und danke für den Mann an der Kamera,
ja.
Der sich wahrscheinlich mehr Gedanken gemacht hat, darum, ob das alles hier klappt, als wir.
Oh.